ARD Sounds.
Ja, hallo, Eva Schulz hier von Battle of the Nerds. Oh, Herr Hitfield, Moment, bitte, was? Die weltweit erfolgreichste Hörspielreihe? Okay, ja, wir sind dran. Ralf, das war Herr Hitfield am Apparat. Wir haben einen neuen Fall.
Oh, gibt's denn schon Hinweise? Worum geht's?
Es geht hier um was richtig Großes. Wir sollen uns durch die Kinder- und Jugendzimmer des Landes forsten und alles herausfinden, was wir können. Und zwar über das beliebteste Hörspiel ever. Wobei, ach, streich das Kinder- und Jugendzimmer. Dieses Franchise ist auch unter Erwachsenen immer noch ein absoluter Hit.
Ja, glaube ich, brauchen wir erstmal ein bisschen Recherche. Können wir Nils um eine Informationsbeschaffung bitten?
Ich glaube, der ist noch im Archiv vergraben. Dann eine Telefonlawine? Oder nein, ich hab's. Wir holen uns zwei echte Nerds zu Hilfe.
Super Idee, Eva.
Na dann, auf geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Und damit herzlich willkommen in ARD Sounds. Ihr hört eine neue Folge von Battle of the Nerds. Wir übernehmen jeden Fall und jedes Fandom.
Battle of the Nerds. Mit Eva Schulz und Ralf Kaspers. Das Duell der Möchtegern-Detektive. In dieser Folge wollen die beiden zu absoluten Drei-Fragezeichen-Nerds werden. Und das, obwohl sie noch gar keine Ahnung haben. Zum Glück haben Eva und Ralf zwei echte Nerds an ihrer Seite. Nur sie können unsere planlosen Hosts zu ultimativen Champions machen. Und natürlich kann es am Ende nur eine oder einen geben. Wem gelingt es selbst, zum Meisterdetektiv oder zur Meisterdetektivin zu werden? Und wer tappt am Ende immer noch im Dunkeln und wird zum Schraubensortieren auf dem Schrottplatz, Gebrauchtwarencenter, von Onkel Titus verdonnert? Wer gewinnt den Battle of the Nerds?
Nils?
Ja, Eva, was los? Sorry, ich war kurz weg. Also das ist einfach, ich drifte immer so gemütlich weg, wenn ich eines dieser wunderbaren Intros höre. Aber okay, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer zweiten Staffel von Battle of the Nerds. Diese Folge liegt mir ganz besonders am Herzen. Es ist etwas ganz Besonderes und ich freue mich auf dieses schöne Staffelfinale mit euch, liebe Eva, lieber Ralf.
Stimmt. Und diese Folge ist auch eine kleine Überraschung. Wir haben uns in den letzten Folgen von Battle of the Nerds ja mit den größten Film- und Serienfranchises beschäftigt.
Also wir waren im All unterwegs, in New York City, im Auenland, in Mordor. Wir sind mit dem Hogwarts Express gefahren. All das haben wir bildlich vor Augen.
Und jetzt zum großen Staffelfinale tauchen wir nochmal in eine ganz andere Welt ab und zwar in eine der prägenden Hörspielreihen überhaupt. Sie hat in Deutschland ganze Generationen geprägt, mich auch, Eltern und Kinder hören sie heute teilweise parallel und wir sprechen natürlich nicht über Benjamin Blümchen, no offense Benjamin, aber wir sind bei den drei Fragezeichen. Die Grundidee zu den Detektivgeschichten der drei Fragezeichen wurde zuerst in Büchern umgesetzt, die sich aber schnell in den Hörspielen verselbstständigt haben. Seit 1968 sind über 200 Bände erschienen. Die Detektivgeschichten rund um Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews wurden in den USA von Robert Arthur erfunden, später ins Deutsche übersetzt und laufen mittlerweile eigenständig hierzulande weiter. Seit 1979 gibt es die Hörspiele, von denen sind mittlerweile über 200 Folgen erschienen. Die Reihe gilt als erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt. Also wenn das mal nicht Kulturerbe ist, dann... Und ein bisschen was Audiovisuelles haben wir auch noch dabei. Es gibt nämlich mittlerweile drei Verfilmungen und ein paar Spin-offs gibt es von den drei Fragezeichen auch, nämlich die drei Fragezeichen Kids, die drei Ausrufezeichen und die Rocky Beach Crimes.
Ich freue mich richtig, in unserer Abschlussfolge nochmal was ganz anderes zu machen.
Ja, mal schauen, ob wir das Zeug zu Nachwuchsdetektiven haben.
Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob wir beide das hinkriegen. Das wird sehr aufregend heute, vor allem, weil es so eine tolle Welt ist, mit der wir uns heute beschäftigen, nämlich das Detektivleben in Rocky Beach. Und wir spielen drei Runden. In diesen drei Runden werden eure Nerds, euch, Eva und Ralf, versuchen, alles zu erzählen und erklären über die drei Fragezeichen. Und das wird sehr aufregend, damit ihr im Finale dann so gut kombinieren könnt wie Justus Jonas.
Das ist sowieso die Frage, wer ist wer hier bei uns? Ich würde ja sagen, ich bin wahrscheinlich eher so der Typ Peter Shaw. Und Eva dann Ja, Justus Jonas.
Naja, Nils haben wir ja eh schon als Bob Andrews identifiziert.
Okay, also bevor das jetzt hier in einer Identitätskrise ausartet, holen wir unsere Nerds dazu, über die wir sehr glücklich sind. Herzlich willkommen im Studio und zu eurem neuesten Fall, Nele und Annie. Hallo.
Hallo. Hi.
Schön, dass ihr da seid. Annie, herzlich willkommen. Und das ist wahrscheinlich dein aufwendigster Fall überhaupt. Du musst mir alles beibringen, was du weißt über die drei Fragezeichen. Weißt du noch, wie das war, als du deine erste Drei-Fragezeichen-Folge gehört hast? War das auf Kassette?
Ja, natürlich. Damals gab es noch gar nichts anderes. Ich war 5 Jahre alt und hatte...
Das ist schon gruselig für 5.
Voll. Ich bin nachts wach geworden und hatte Angst und bin dann zu meinem großen Bruder ins Bett gekrochen, weil ich so Angst hatte, der aber zu diesem Zeitpunkt die drei Fragezeichen hörte. Und es war vielleicht nicht der beste Einstieg, wenn man sich eh schon gruselt, dann mit den drei Fragezeichen einzusteigen und dem Superpapagei. Aber irgendwie habe ich mich direkt rein verliebt und konnte dann danach auch nicht mehr aufhören, obwohl es schon wahnsinnig gruselig war als Kind.
Hast du eine Lieblingsfolge?
Ja, tatsächlich ja. Und das ist sogar eine von den halbwegs neueren. Das ist die Folge 197 im Auge des Sturms.
Okay, die kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, von den vielen Folgen kenne ich vielleicht eine Handvoll. Also mein Wissensstand ist eher so im niedrigen einstelligen Bereich.
Das geht mir auch so. Ich habe jetzt gerade beim Zuhören schon gedacht, ja, ich glaube, ich habe als Kind manchmal oder Jugendliche zum Einschlafen einzelne Folgen gehört, aber war auch immer schon nicht abgeschreckt, ist das falsche Wort, aber ich hatte großen Respekt davor, wie umfassend die drei Fragezeichen so als Welt sind. Und wenn man damit anfangen will, also dann hätte ich auch den Anspruch gehabt, jetzt vollständig rein. Und davor habe ich mich dann doch immer noch ein bisschen gedrückt. Ich habe auch gerade überlegt, hatten wir überhaupt schon ein Franchise, das zeitlich so umfassend ist, also so viele Stunden Inhalt, zu denen hier jetzt gleich Detailfragen aufploppen könnten? Ich weiß gar nicht.
Ich habe gerade keine Statistik vorliegen.
Nee, aber es wäre sicherlich in den Top 3, oder?
Das glaube ich auch.
Ja. Also bei mir ist heute Nele. Schön, dass du hier bist. Hi.
Hi.
Und du bist bekannt ebenfalls für deinen riesigen Wissensschatz zum Detektiv-Trio. Du machst super viel Content zu den drei Fragezeichen auf Social Media. Da hast du den Handle vierte Detektivin. Also wer, wenn nicht du, wird mich hier heute zum Sieg führen können? Wann hast du denn das erste Mal eine Folge von drei Fragezeichen gehört und was hat dich daran so begeistert?
Ich glaube, ich war 6 und mein Vater hat die vorher schon gehört. Hm. Ich glaube, der hat die Bücher gelesen, angefangen, als er 10 war oder so. Und dann hatten wir halt schon so eine ganze Sammlung zu Hause und die stand immer neben seinem Bett und ich war zu jung am Anfang natürlich noch, um die zu hören, so mit 3, 4 Jahren. Aber es war immer so anwesend und es war so ein, wenn man älter ist, dann darf man die hören und dann, ja, irgendwann habe ich dann gebettelt und dann durfte ich irgendwann. Und dann hatte ich natürlich schon einen ganzen Stapel irgendwie, um die 100 wahrscheinlich Kassetten schon, die ich durchhören konnte.
Stark, siehst du ja, du hattest einen anderen Grundstock auf jeden Fall schon zu Hause als ich. Und Battle-Erfahrung, habt ihr gehört, hat sie auch schon. Sag mal, sorry, der musste jetzt kurz sein, Ralf. Und sag mal, als vierte Detektivin, welche Rolle hättest du denn, wenn du wirklich Teil des Teams wärst? Also was für ein Typ Detektivin wärst du? Oder hast du so super Skills, die du noch beitragen könntest bei den dreien? Oder wo du sagst, das fehlt denen eigentlich die ganze Zeit?
Vielleicht so ein bisschen mit Feingefühl. Also vor allem, wenn Justus kommt und dann da immer seine Fakten raushaut und irgendwie gar keinen, sich nicht darum kümmert, wie die anderen Leute sich fühlen, mit denen er gerade redet. Da vielleicht so ein bisschen und ansonsten so ein bisschen allround überall ein bisschen dabei sein.
Das kann man ja immer gut gebrauchen in so einem Team. Das kann vor allem ich heute auch sehr gut gebrauchen. Also super, vielleicht werde ich ja sogar zur fünften Detektivin mit dir. Schauen wir mal. Das wäre auf jeden Fall die Ambition.
Wie schätzt du dich ein, Eva?
Na, wie gesagt, ich bin auch auf jeden Fall im niedrigen, einstelligen Bereich wahrscheinlich sehr nah an Ralf dran.
Das ist ja nicht schlecht.
Nee.
Also
so jetzt für hier
je weniger wir wissen, desto mehr freuen wir uns über alles, was wir Neues erfahren.
Ja.
Ich habe ja mit Schallplatten angefangen, die drei Fragezeichen zu hören. So alt bin ich schon. Mhm. Und damit herzlich willkommen, Nele und Annie. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt geht's endlich los mit unserem Battle of the Nerds und der ersten Runde, dem Speed Recap.
Runde 1. Speed Recap.
Der Speed Recap. Es wird direkt hitzig, Recherche unter Hochdruck. Dazu noch einmal ganz fix die Rahmenbedingungen, denn auch das gehört natürlich zu sauberer Detektivarbeit. Also, wir spielen jetzt eine Runde, in der wir euch, Annie und Nele, jeweils nach einem zentralen Thema aus dem Kosmos der drei Fragezeichen fragen. Und ihr müsst das euren Nerds to be erklären, so gut wie möglich. Ihr habt dafür 120 Sekunden Zeit. Erzählt alles, was ihr dazu wisst. Die müssen so viel Informationen aufsaugen, wie es nur geht, damit die anderen nicht hören, was die anderen erzählen, weil ihr ja beide zur gleichen Sache sprechen müsst, muss ich mich jetzt an dieser Stelle vom ersten Team kurz verabschieden und das ist Team Ralf. Ralf und Andy, ihr müsstet kurz das Studio verlassen. So, Eva, Nele, wir sind unter uns und jetzt geht's das erste Mal heute um die Wurst.
Ja, das ist ja quasi meine erste Spurensuche hier jetzt in diesem Fall. Nele, charakterisiere mir die drei Detektive. Wer sind sie und welche Rolle nehmen sie im Trio ein? Dafür hast du 120 Sekunden. Dann sag ich, ready, nerd, go.
Wir haben als erstes Justus Jonas, der erste Detektiv. Der ist der Intelligente von den dreien. Aber wie schon gesagt, so ein bisschen emotional, glaube ich, nicht ganz so. Der schert sich nicht so darum, sondern Hauptsache der Fall geht voran. Der Fall ist das Wichtigste. Auch die Freizeit von Peter Shaw, dem zweiten Detektiv, ist nicht so wichtig. Darüber beklagt er sich oft. Der wird nämlich liebend gern surfen gehen, manchmal mit seiner Freundin was machen oder mit seinem Freund Jeffrey. Ansonsten, also er ist der Sportliche, der kann unglaublich viele Sportarten, alle nicht professionell, aber alle so ein bisschen. Ist aber auch der Ängstliche, das ist so ein bisschen, vielleicht das Spannende daran, also weil er ist auch der Starke und er muss immer den Gangstern hinterherrennen, aber sobald ein Geist auftaucht, wird er am liebsten wieder abhauen. Und dann gibt's noch Bob, der ist zuständig für Recherchen und Archiv, der dritte Detektiv. Der hat unterschiedliche Rollen über die Jahre, verändert er sich so ein bisschen. Zeitweise hat er nicht so richtig viel Lust auf die drei Fragezeichen und möchte dann lieber irgendwelche Mädchen daten, kennenlernen. Und der hat auch, also der darf auch mehr Hobbys haben. Der hat zwischendurch arbeitet der in der Bibliothek mit so ein bisschen und dann später arbeitet der bei Sex Sandler. Das ist eine Musikagentur und da kennt er dann auch, verbringt er viel Zeit, fängt dann an, Lederhose zu tragen und solche Dinge. Und dann kommt er aber irgendwann auch wieder ein bisschen zurück zu den drei Fragezeichen. Ja, Justus war als Kind Schauspieler und hatte dann irgendwann aber keine Lust mehr so richtig.
Sehr gut.
Eva hat jetzt noch drei Rückfragen, die sie stellen kann.
Genau, danke schon mal für diesen Input. Warum, also das ist ja ungewöhnlich für so eine Erzählreihe, dass eine Figur zwischendurch sich so zurückzieht und dann aber wieder auftaucht. Warum wurde das gemacht mit der Figur von Bob?
Das war zu einer Zeit, da waren das noch amerikanische Fälle und da wurden gerade die Hardy Boys, das ist eine andere amerikanische Serie, das sind, glaube ich, zwei Brüder, die auch Fälle lösen oder so. Und die wurden recht beliebt in den USA und dadurch mussten dann auch die drei Fragezeichen altern. Die waren ja lange Zeit 12 und dann sind die älter geworden in der Crimebuster-Zeit. Und dadurch hat sich dann auch die Dynamik so ein bisschen verändert, die mussten halt so ein bisschen härter, cooler werden, um mit den Hardy Boys mithalten zu können.
Und das heißt, Crimebuster war das Genre damals, sowas wie Blockbuster? Oder was muss ich dazu wissen?
Crimebuster war so eine Ära, also so eine Zeit bei den drei Fragezeichen. Also die, wo die dann älter geworden sind, dann haben die das irgendwie umbenannt, damit das irgendwie cooler klingt.
Okay, witzig. Und dann habe ich mich noch gefragt, kannst du mir ein bisschen was über deren Wohnort erzählen, über Rocky Beach?
Ja, also das liegt am Strand in der Nähe von Los Angeles. Justus Jonas wohnt auf dem Schrottplatz, wenn man es so nennen darf. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein Gebrauchtwarencenter, T. Jonas, von seinem Onkel und von seiner Tante eigentlich auch. Da helfen die drei Fragezeichen auch sehr häufig. Müssen die, dann kriegen die Geld, weil die ja kein Honorar nehmen, müssen die dann woanders ihr Geld herkriegen. Ja.
Okay, super.
Das waren die drei Fragen. Das war eure Runde. Vielen Dank, Nele. Vielen Dank, Eva. Dann bitte ich euch beide jetzt raus und dann kommen jetzt Ralf und Annie rein. So, Ralf und Annie, ihr seid dran und steigt ein in die Ermittlungen.
Annie, du hast jetzt 120 Sekunden. Das klingt nach nicht viel, aber es kann sehr viel sein. Und in diesen 120 Sekunden musst du mir alles erzählen über folgendes Thema. Über die drei Fragezeichen natürlich. Und zwar von dir gern hätte ich eine Charakterisierung der drei Detektive. Also, wer sind die drei Fragezeichen und welche Rolle nehmen die so im Trio ein? Wenn du bereit bist, dann gebe ich das Kommando. Ready, Nerd, go.
Also die drei Fragezeichen setzen sich zusammen aus erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das Wichtigste ist, Justus ist der klare Anführer, die Hierarchie ist da ganz klar verteilt. Er ist der selbstbewusste, dominante Führer, der auch keine Widerworte groß zulässt. Er ist das absolute Genie. Er punktet absolut, dass er alles weiß, dass er sich extrem gut auskennt, dass er auch extrem gut mit Erwachsenen umgehen kann, sich da nicht irgendwie einschüchtern lässt oder irgendwie sich davon beeindrucken lässt, dass die erwachsen sind und sie noch nicht. Und er ist extrem gut in der Deduktion, das heißt in allem die Puzzleteile am Ende zusammenzusetzen und zu ermitteln, was war jetzt das Entscheidende, was er das hat. Also dieses Wissen und diese Ermittlungsfähigkeiten und er schafft es auch mit seinen großen Eloquenz, die Leute in eine Falle zu locken und so weiter mit seinem souveränen Auftreten. Er war früher sogar Kinderschauspieler. Was ihn noch sehr prägt, ist, dass er als Vollwaise aufwächst bei seiner Tante und seinem Onkel auf dem Schrottplatz, Tante Mathilda und Onkel Titus. Das ist so das Wichtigste über Justus. Im Sozialgefüge kommt als nächstes Peter Shaw. Das ist der klassische Sportler, wie man ihn sich vorstellt. Keine Sportart, die er nicht macht. In körperlichen Sachen wahnsinnig mutig unterwegs. Nichts, wo er nicht reinklettert. Wichtige Aufgabe von ihm, er hat auch sein Dietrich-Set. Damit öffnet er jede Tür. Was ihn aber auf der anderen Seite auszeichnet, ist, dass er sehr anfällig ist, dass er ängstlich ist. Im Sinne von, er hat Angst vor allen übernatürlichen Sachen, möchte den Fall regelmäßig nicht zu Ende führen, wenn es um irgendwelche Spukhäuser oder andere Erscheinungen gibt und gerät dadurch ganz oft auch in Konflikt mit Justus, der überhaupt kein Verständnis für Aberglauben oder Ähnliches hat. Und dann kommt Bob Andrews ins Spiel, der meistens der Vermittler zwischen den beiden ist und dessen Sozialkompetenz eigentlich auch seine wichtigste Kompetenz ist. Er hat viel Charme, womit er auch bei den Frauen gerne Auskünfte kriegt. Er führt die Recherchen, durch seinen Vater hat er Zugang zum Archiv der LA Post und ermittelt da immer ganz viel und wie gesagt übernimmt den sozialen Part und sorgt auch für den Frieden zwischen den dreien. Das cool. ist seine wichtigste Aufgabe.
Danke.
So, Ralf hat noch drei Nachfragen, die er dir
Keine
stellen
Fragen,
kann.
Keine Fragen. Nee, das stimmt nicht. Nein, nein. Wie haben die sich kennengelernt?
Sie haben zu Beginn einen Knobelknopf gehabt. Das heißt, ursprünglich haben sie sich getroffen, um Rätsel zu lösen, was sie auch jetzt noch weiter in ihrer Detektivkarriere sehr begleitet. Dann haben sie aber festgestellt, für ein richtiges Detektivunternehmen fehlt ihnen eigentlich, dass sie auch außerhalb von dem, wo sie sind, ermitteln können. Sie sind ja am Anfang noch recht jung. Und dann gewinnt Justus im Rahmen eines Preisausschreibens für 30 Tage ein Rolls-Royce inklusive Fahrer. Und er gewinnt, das ist mit einer Schätzfrage, indem er das einfach berechnet. Dann sagen sie, jetzt können sie auch ermitteln, weil jetzt können sie sich auch außerhalb des Schrottplatzes bewegen. Und daraufhin gründen sie dann die drei Fragezeichen und drucken sich ihre selbstgemachten Visitenkarten, die so markant bis heute sind und in jeder Folge übergeben werden.
Kriegen die Geld?
Nein, die drei Fragezeichen sagen immer, sie nehmen kein Honorar. Es gibt ganz wenige Folgen, wo es mal irgendwelche Ausnahmen gibt. Ich glaube mal, irgendwann besteht ein Mädchen drauf, dass sie ihnen 50 Cent geben möchte oder Ähnliches. Aber das ist ein ganz wichtiges Credo von ihnen, dass sie kein Honorar nehmen.
Und das sind ja Jugendliche. Kriegen wir einfach auch was davon mit, wie die in die Schule gehen oder der Rest des Lebens? Oder verbringen die ganze Zeit nur auf dem Schrottplatz?
Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf der Detektivarbeit. Aber es wird schon auch ein bisschen was drüber berichtet. Aber wir haben so ein Phänomen von ständigen Sommerferien. Die meisten Fälle fangen damit an, dass jetzt Sommerferien sind, damit sie einfach Kapazitäten haben. Ab und zu kriegt man auch mal was mit. Natürlich, wenn ein Fall im Schulsport angesiedelt wird oder wenn der Auftraggeber aus der Schule kommt, dann fließt so das Privatleben mit ein. Und insgesamt in der Entwicklung der drei Fragezeichen gibt es so eine Anfangsphase, in der sie jung waren. Dann kommt die sogenannte Crimebuster-Ära, in der sie älter geworden sind und auch ihre Autos kriegen, weil sie halt so 16 bis 18 auf einmal sind. Und ab derzeit und auch vor allem in der Zeit kriegt man deutlich mehr über das Privatleben mit. Bob hat dann noch einen Nebenjob in der Musikagentur, Sexhändler. Peter verbringt noch mehr Zeit beim Sport und vor allem bekommen sie alle nach und nach Freundinnen und die kriegen dann auch Raum. Und in dieser Ära
ist das Privatleben relativ groß. Peter schraubt noch an Autos rum. Aber als diese Ära zu Ende ist, wurde das auch wieder sehr stark zurückgefahren und man konzentriert sich wieder sehr stark auf die Fallarbeit und das Privatleben spielt eher so am Rande mit rein oder wenn es dann halt für den Fall irgendwie wichtig ist, um ihn voranzubringen.
Okay, danke.
Das waren drei sehr schöne Fragen. Knobelclub gefällt mir auch gut. Die hatten einen Knobel. Ich will jetzt auch einen Knobelclub gründen. Ja. Sollen wir einen Knobelclub gründen?
Können wir gerne machen.
Na gut, dann machen wir das nach der Sendung, denn wir haben ja noch einiges zu tun. Das war die erste Runde. Das war sehr aufregend. Wir holen die anderen wieder rein und starten sofort weiter in die zweite Runde. Das Lieblingsding.
Runde 2. Das Lieblingsding.
So, Runde 2. Ihr könnt euch vorstellen, wir treffen uns gerade alle in der Zentrale wieder. Draußen tönt die Säge, Blackie plappert wieder irgendwas nach und wir stecken jetzt mal so richtig die Köpfe zusammen. Soll heißen, beide Teams bleiben jetzt komplett im Studio bei dem, was jetzt passiert. Wir haben euch gefragt, erzählt uns etwas über euer Lieblingsding aus dem Universum der drei Fragezeichen. Das kann ein Gegenstand sein, eine Person, das kann irgendwo auf der Metaebene stattfinden und ihr erzählt uns jetzt davon, jeweils 90 Sekunden lang und unsere beiden Nachwuchsdetektive Eva und Ralf dürfen dann noch drei Rückfragen stellen. Die haben sie allerdings zusammen. Also insgesamt haben sie beide jeweils drei Fragen, die sie stellen dürfen. Und wir fangen diese Runde an mit Team Ralf.
Ich bin total gespannt, weil ich meine 200 Folgen und es geht über so viele Jahrzehnte. Du hast dir Gedanken gemacht, was dein liebstes Lieblingsding ist bei den drei Fragezeichen. Und jetzt hast du 90 Sekunden Zeit, darüber zu erzählen.
Ja, mein liebstes Lieblingsding ist die Folge 197 im Auge des Sturms, von der ich auch das Cover mitgebracht habe. Die Folge zeichnet sich dadurch aus, dass sie alles mitbringt, was eine gute Folge hat. Vor allem, dass jeder der Detektive mit seinen Charakteristika punkten kann. Justus kann am Ende den Fall lösen, indem er alle zusammengetragenen Puzzleteile geschickt analysiert. Er schafft es einfach, wieder dem Verbrecher eine Falle zu stellen, woraufhin er quasi geständig ist. Bob schafft es mit seiner Recherchearbeit, die wichtigen Sachen weit zu liefern, damit der Fall sich überhaupt fortentwickeln kann. Und auf der anderen Seite befragt er geschickt und nutzt dafür seinen Charme, um auch damit weiterzukommen und bringt seine Beiträge. Und Peter glänzt in der Folge vor allem, weil er seine Surfkünste unter Beweis stellen muss, um auch da wichtige Ermittlungen weiter voranzutreiben. Und er riskiert sogar zweimal sein Leben tatsächlich für andere im Bereich des Surfens. Und das finde ich total schön. Und was so cool an der Folge ist, ist, dass die bringt alles mit. Die hat die Leichtigkeit vom kalifornischen Lebensgefühl von den Surfern, die vergnügt am Strand sind und zusammen surfen gehen. Und auf der anderen Seite ist es ein wahnsinnig spannender Kriminalfall mit krassen Wendungen und richtig spannenden Momenten und so einem bedrohlichen Element, dass man weiß, es soll am Ende ein Riesensturm kommen. Und der baut sich auf, der wird so schon im Hintergrund erzählt, wie es immer weiter und näher kommt und dann auch musikalisch untermalt, wie dieses große Grauen am Ende ist. Und ganz am Ende muss Peter halt, um einen anderen sein Leben zu retten, quasi in dieser wahnsinnigen Welle surfen.
Cool.
Oh, ich will das jetzt sofort hören, nachdem du das hier so gut angeteasert hast.
Geduld, Geduld.
Ja, und vor allem müssen wir jetzt Spoiler verhindern und vermeiden, glaube ich. Aber
nein, findest du?
Annie hat ja vorhin schon gesagt, es ist eine eher neue Folge. Deswegen würde ich eine vorsichtige Frage stellen, wenn ich darf. Nämlich, um was für ein Verbrechen geht es denn?
Genau, also ganz neu ist die Folge nicht. Die ist jetzt auch wahrscheinlich schon wieder viele Jahre alt, aber sie gehört nicht zu den Klassikerfolgen. Okay, so, das ist so dieses.
Ich orientiere mich hier noch auf dem Zeitstrahl. Ja.
Genau. Sie gehört nicht so in die 70er, 80er Jahre so. Und alles danach gilt als neu. Das Verbrechen, was darunter liegt. Ich darf ja spoilern. Es geht tatsächlich um einen Unfall, der damals passiert ist, bei dem eine Surferin ganz schwer verletzt worden ist. Und jetzt wird jemand damit erpresst, der damalige Unfallverursacher. Und das stellt sich aber erst im Laufe des Falls immer weiter raus, weil man einfach überhaupt nicht mitkriegt, da sind irgendwelche Leute, die andere Leute verfolgen. Und man weiß in dem Fall überhaupt nicht, wer der Böse ist, weil sich alle extrem merkwürdig verhalten. Cool. Und da geht es so um diese, zum einen um diesen Unfall, der damals passiert ist, als das eine Verbrechen, der wurde halt betrunken Fahrerflucht begangen. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese Erpressung, die jetzt im Nachgang dazu läuft.
Ich würde gerne mal was fragen zu der Produktion der Folgen. 197 ist eine relativ neue Folge. Hat sich da irgendwas geändert in der Art und Weise, wie die Folgen produziert worden sind und wie die Folgen umgesetzt worden sind in all den Jahren?
Ich glaube, was die bekannteste Änderung ist, ist, dass es damals eine Änderung der Musik gab, einfach aufgrund von rechtlichen Problemen. Aber ansonsten wird es noch so herrlich wie damals produziert. Also es wird wirklich noch analog produziert. Das gibt es auch sonst nirgendwo anders als im Tonstudio Europa von Heike Dine Körting. Das noch auf den ganz alten Magnetbändern aufgenommen wird, dass noch manuell da wirklich im Cutting die Geräusche eingesetzt werden und so weiter. Und die Sprecher nehmen auch noch alle gleichzeitig im Studio auf. Das ist sonst heute auch nicht mehr üblich. Sonst wird ja geixt, aber da sitzen tatsächlich noch alle um diesen kleinen Tisch zusammen rum und nehmen im Ensemble das Ganze auf. Und das erhält auch diesen Nostalgiescharme so unglaublich, dass das noch wie früher produziert wird. Es wird natürlich digital mitgeschnitten, weil man es einfach braucht, aber das Mastertape wird immer noch genauso erstellt wie früher. Die Geräte dürfen nicht kaputt gehen, weil es mittlerweile schon kaum noch jemanden gibt, der sie überhaupt reparieren kann. Ersetzen kann man die sowieso nicht, aber es wird da noch produziert wie früher. Überall hängen diese sogenannten Schnürsenkel, diese Magnetbänder mit den ganzen Geräuschen. Das ist wie eine Zeitreise in das Studio. Also das ist total faszinierend. Cool. Macht aber auch den Charme aus.
Und gibt es, wenn wir jetzt gemeinsam diese Folge anhören würden, gibt es da Momente oder Dinge, die dir sofort auffallen, weil sie irgendwie so Running Gags sind oder produktional immer wieder aufgegriffen werden in der Machart, die mir nie auffallen würden, weil ich eben noch nicht so ein Nerd bin wie du?
Ich glaube, was natürlich auffällt, ist, dass einfach bekannte Schauplätze und Figuren immer wieder aufgegriffen werden. Das ist die Autorin von dem Fall, ist Kari Elhoff. Und das ist eine ihrer ganz besonderen Stärken, dass sie die so besonders aufgreifen kann, dass sie immer so einen Kanon herstellt, auch zu den ganzen alten Folgen. Also so, dass es, sie schafft es, eine einheitliche Welt zu schaffen. Und diese ganze Folge, das ist einer der großen Charmepunkte, ist wie so eine Reise durch Rocky Beach. Wir besuchen ganz viele Schauplätze in Rocky Beach und diese Stadtteile, die man schon aus anderen Sachen kennt, oder Geschäfte, Cafés und so weiter, die sind alle schon in anderen Folgen vorhanden. Und das macht auch einen großen Charme aus, weil sich die Welt dann so einheitlich anfühlt in diesem Kosmos.
Schön.
Das waren eure drei Fragen. Wir haben jetzt schon eine Menge gelernt, aber das soll noch nicht alles gewesen sein, denn wir hören jetzt noch das Lieblingsding von Nele. Eva?
Genau, und darauf bin ich richtig gespannt. Ich liebe diese Runde immer. Nele, was ist deine allerliebste Sache an den drei Fragezeichen?
Meine Lieblingssache ist Baby Fatso. Das ist, also Justus Jonas war als Kleinkind Schauspieler. Er hat, also seine Eltern waren TänzerInnen und die haben halt in Hollywood auch gearbeitet. Und dadurch ist er dann auch zum Film gekommen und hat halt die Rolle des Baby Fatso bekommen. Und hat damit bei den kleinen Sträuchen mitgespielt. Und da wurde er so ein bisschen ausgeschlossen und hat da nicht so ganz reingepasst, weil er halt der Jüngste war mit so ein bisschen Abstand zu den anderen und wurde deswegen so halt ausgeschlossen. Und hatte dann irgendwann nicht mehr so richtig Lust und ist dann da rausgekommen. Und er hat halt dadurch auch so viele Insecurities sich aufgebaut und hat sich deswegen so in diese Intelligenz und sein Wissen reingebaut, das er dann da aufgebaut hat. Und was ja auch maßgeblich dafür ist, dass es die drei Fragezeichen gibt. Und später trifft er dann noch mehrmals auf die anderen kleinen Sträuche, also einmal bei den drei Fragezeichen und einmal bei Justus Jonas, eine Interpretation einer Graphic Novel, die so nach den drei Fragezeichen spielt. Und ich finde es einfach immer, wenn die beim Film sind, einfach super spannend und schön.
Gibt es noch öfter bei den drei Fragezeichen so diese Querverweise zu anderen Sachen, also die es im echten Leben so gibt? Weil die kleinen Strolche gab es ja als echte Serie.
Ja, also es gibt ja in den ersten Folgen taucht Hitchcock immer wieder auf. In einer Folge, in Nacht in Angst, taucht auf einmal ein Star Wars Film auf, was untypisch ist. Also das ist die Star Wars Premiere, das ist recht untypisch, weil das ist sonst zeitlos und dadurch, also relativ zeitlos, die sind immer unserer Zeit ein bisschen hinterher. Mittlerweile haben sie Smartphones, aber dadurch, dass irgendwie diese Star Wars Premiere genannt wird, hat das irgendwie plötzlich dann so ein, muss zu so einer einigermaßen bestimmten Zeit passiert sein.
Und ich war gerade ganz geschockt, als du gesagt hast, diese Graphic Novel spielt nach den drei Fragezeichen. Ist denn jemals das Ende der drei Fragezeichen erzählt worden?
Es gibt verschiedene Interpretationen, deswegen muss es auch Interpretation heißen. Also die fing an mit Rocky Beach, eine Interpretation. Und da haben sich die drei Fragezeichen zerstritten, oder nicht zerstritten, aber auf jeden Fall auseinandergelebt. Und dann treffen die wieder ein bisschen aufeinander und das ist dann halt die Zeit danach. Und dann gibt es noch die Auferstehung. Das ist auch noch ein Buch von einem anderen Autor, aber und da wird auch die Zeit nach den drei Fragezeichen erzählt.
Wie ist es überhaupt so, wenn du das hörst? Und eigentlich sind die drei Fragezeichen ja wie eine Sitcom. Das heißt, da ändert sich ja grundsätzlich erstmal nichts. Die haben wahrscheinlich immer noch diesen Chauffeur, den sie eigentlich für 30 Tage hätten oder so, keine Ahnung. Wie ist es jetzt für dich, wenn du das hörst? Ist es egal? Also wie geht man da so als, ja, als Zuhörerin mit um? Denkt man sich, ah, ist aber irgendwie kacke, dass es jetzt nicht mehr so alt ist? Oder ist es okay, dass die plötzlich Handys haben oder Freundinnen oder keine Ahnung was?
Ich finde es okay. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass sie sich so wenig verändern. Also es gibt ja auch Folgen, die emotionaler sind, wo Bob irgendwie emotional am Ende ist oder Justus denkt, er hat seine verstorbenen Eltern irgendwie wieder entdeckt und die sind es dann doch nicht und er ist komplett emotional durch den Wind und dann kommt die nächste Folge und es ist alles wieder normal. Das finde ich schade. Ich finde es, also es macht natürlich vieles dadurch, dass sie Handys haben, kommen sie nicht mehr dazu, dass sie nicht erreichbar sind und irgendwie Bob 3 Stunden recherchieren gehen muss, weil er kann einfach auf sein Smartphone gucken und 3 Minuten googeln und dann hat er alles. Das macht so ein bisschen den Charme kaputt, aber eigentlich, es wäre wahrscheinlich auch lächerlich, wenn sie immer noch auf der Schreibmaschine schreiben würden.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Das waren eure 3 Fragen. Und wir haben wieder eine Menge gelernt. Für mich ist es eine wunderbare, ist wie zu Hause für mich. Ich bin richtig in Rocky Beach aufgewachsen. Und das heißt, wir machen schnell weiter und gehen in Runde 3. Wie Nerd bist du wirklich?
Runde 3. Wie Nerd bist du wirklich?
Also. Und wir gehen nochmal richtig tief rein jetzt. Seid tapfer, Eva und Ralf, und bleibt aufmerksam. Diese Runde noch, dann habt ihr es. Oder, um es mit Justus Jonas Worten zu sagen, Geduld ist eine Tugend, die sich zu pflegen lohnt. So, liebe Nele, liebe Annie, ich erkläre euch nochmal, worum es jetzt in der letzten Runde geht. Ihr habt jetzt wieder jeweils 90 Sekunden Zeit, uns ein zentrales Thema aus dem 3-Fragezeichen-Kosmos zu erklären. Wir teilen uns wieder auf. Das heißt, in dem Fall muss jetzt Annie das Studio verlassen, denn Ralf und Eva bleiben drin und dürfen dann nachfragen. Deswegen würde ich dich einmal rausbitten, Annie. Und dann werden gleich auch nochmal 3 Rückfragen gestellt von Ralf und Eva zusammen. Und Eva, ich übergebe an dich.
Nele, du bist gefragt. Erzähl mir die Geschichte von Skinny Norris. Welche Rolle spielt er im Laufe der Reihe und was macht ihn zu einem besonderen Bösewicht?
Skinny Norris ist der Erzfeind der 3 Fragezeichen. Man weiß, glaube ich, nicht so richtig, warum. Das wird einfach von Anfang an so gesagt. Die gehen zusammen auf eine Schule. Skinny ist ein paar Jahre älter und hat, also, sie mögen ihn nicht. Er mag sie nicht. Er kommt eigentlich aus einer nicht so schlechten Familie, aber macht immer Auftragsarbeiten gerne mal. Er arbeitet zum Beispiel für Victor Eugenet im Super Papagei. Und ansonsten taucht er immer wieder auf, wird aber auch eigentlich mehr oder weniger immer ein bisschen freigelassen. Und es passiert dann ihm doch nichts. Zwischendurch muss er aber auf die Militärschule. Sagt sein Vater dann am Anfang, in den ersten Folgen ist er auch ein bisschen rassistisch. Er ist rassistisch in den ersten Folgen. Das fällt dann später ein bisschen unter den Teppich. Ja, ich glaube, es ist einfach schön, weil er die ein bisschen herausfordert, ein bisschen neckt. Und sie, das ist halt immer, sind genervt von Skinny Norris. Skinny Norris ist genervt von denen, weil er weiß, wenn die 3 Fragezeichen da sind, dann kann er sich das Geld eigentlich schon in die Haare schmieren. Und das ist alles für die Katz. Versucht es aber trotzdem. Ist aber auch so ein bisschen ein Schisser. Wenn es dann ernst wird, dann ist er weg.
Skinny Norris, das klingt wie ein Spitzname. Ist es ein Spitzname?
Ja, er heißt Skinner E. Norris.
Und was ist der Superpapagei?
Der Superpapagei ist das erste Hörspiel, nicht das erste Buch. Da wurde die Reihenfolge ein bisschen verändert. Daher haben sie diesen lieben Papagei, der ständig in der Zentrale sitzt und nervt, der eigentlich gar kein Papagei ist. sondern ein Mühner. Ein Star unter den Papageien, wie der Sprecher so schön sagt. Ja, den kaufen sie da für $5. Das ist eine Monatsmiete für die Leute, die den verkaufen.
Was macht Skinny Norris zu so einem super Schurken? Also der zieht sich ja durch das ganze Zeug, durch die ganzen Hörspiele durch. Und du sagst selbst, der ist eigentlich so eine kleine Wurst. Warum werden die denn nicht los? Was macht ihn so besonders? Irgendwas muss er doch an Nemesis-Fähigkeiten haben.
Stimmt. Vor allem nervt er. Er ist halt, wie gesagt, so ein bisschen Handlanger. Irgendwann hat er auch nicht mehr so richtig viel mit seinem Vater zu tun und muss sich dann tatsächlich irgendwie durch, also könnte auch natürlich ehrliche Dinge tun, aber kommt dann halt dadurch mehr auf den schiefen Weg, würde ich sagen. Er ist einfach sehr penetrant und taucht immer wieder auf. Ich glaube, das ist so, also dafür, dass er jedes Mal, wenn er was macht, irgendwie von den drei Fragezeichen wieder erwischt wird, hat er ganz schön gutes Durchhaltevermögen, würde ich sagen. Und was ihn so zu so einem Erzfeind macht, ist, glaube ich, dass er die unglaublich nervt. Und dadurch, dass immer, wenn Skinny Norris auftaucht, wissen die auch, okay, hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Ich glaube, ansonsten ist das mehr so aus der Schule heraus dann in die echte Welt getreten. Und dann haben die sich da weitergezofft. Obwohl Skinny auch die fast einmal, also oder bestimmt mehrmals, aber das eine Mal weiß ich, da sind die auf einem Hausboot und das weiß er aber nicht. Also, aber er macht die dann los und dann fallen die fast die Staumauer runter und dann ist doch nicht so gut. Also er ist schon gefährlich. Ich glaube einfach dadurch, dass er so ein bisschen auch unberechenbar ist, würde ich sagen.
Okay.
Das waren eure drei Fragen zu Skinny Norris. Vielen Dank, Nele.
Ja, danke schön.
Und dann holen wir jetzt nochmal Annie rein. So, Annie ist wieder da, das heißt, Ralf, leg los.
Annie, das wird jetzt vielleicht ganz einfach, vielleicht ganz schwer. Du hast 90 Sekunden Zeit, um uns zu erzählen, was es mit Skinny Norris auf sich hat. Welche Rolle spielt er im Lauf der Reihe und was macht ihn zu einem besonderen Bösewicht? Du kannst dich kurz sammeln, wenn du willst, wenn du fertig bist. Dann ready, nerd, go.
Also Skinny Norris, mit vollem Namen Skinner E. Norris oder E. Norris, das ist ein Wortspiel, das E könnte halt eben auch für extremely skinny stehen, ist der sogenannte Erzfeind der drei Fragezeichen. In irgendeiner Folge wird er sogar mal als Todfeind der drei Fragezeichen beschrieben in einer der Klassikerfolgen. Und was ihn so auszeichnet, ist, dass er ein paar Jahre älter ist als die drei Fragezeichen, in Rocky Beach auch eigentlich nur zu Gast ist, weil seine Eltern da eine Ferienwohnung haben. Und dass er von sich aus immer wieder den Kontakt zu ihnen sucht, weil er es nicht lassen kann, sich irgendwie mit ihnen zu messen. Er möchte irgendwie doch beweisen, dass er schlauer ist als ein Justus Jonas. Er hat immer einen lockeren Spruch auf Lager und er ist ein typischer Kleinganove. Ständig in den Fällen ist er irgendwo mit drin verstrickt. Er ist nie der geniale Mind im Hinterkopf, sondern immer der ausführende Handlanger. Und am Ende kommt er immer irgendwie doch noch so gerade eben mit einem blauen Auge davon und muss nicht einwandern, obwohl er irgendwie ständig in krumme Dinge vermittelt ist. Und man schätzt so gegenseitig den Schlagabtausch mit ihm. Und vor allem Peter Shaw ist ihm ein ganz großes Dorn im Auge. Wenn man bei ihm schon den Namen Skinny Norris erwähnt, fährt Peter schon aus der Haut und sind immer sehr schöne, lustige Dialoge, weil der Schlagabtausch schön ist. Und er wird dann zum Beispiel seine Abkürzung SN als schreckensbleiches Nervenbündel bezeichnet von den anderen. Umgekehrt sagt er zu Justus, da ist Sherlock Holmes im Breitformat mit den zwei ihm nie von der Seite weichenden Schatten, Peter der Schisser Shaw und Mr. Langweilig Bob Andrews. Das ist so das Niveau, auf dem sie sich irgendwo gegenseitig begegnen, in diesem ständigen Konkurrenzdenken, ohne sich zu viel Böses zu wollen.
Cool. Ich kann es mir lebhaft vorstellen.
Ich mir auch. Und dass man dann zum Teil, also ich kann mir vorstellen, diese Freude daran, wenn man als Hörerin schon weiß, ah, jetzt gleich kommen wieder diese Spitznamen, die sie schon dann da haben und man vielleicht schon mitsprechen kann. Danke, das war richtig viel in 90 Sekunden.
Ja, hast du noch Fragen? So spontan, ich müsste erst noch nachdenken.
Ist der Skinny denn immer auf sich gestellt oder hat der auch Freunde oder Kumpanen?
Der hat immer Leute um sich geschart. Dadurch, dass er auch aus vermögendem Elternhaus kommt, kann er Partys schmeißen. Dadurch ist er sehr beliebt. Aber er hat, würde ich sagen, keine richtigen Freunde. Er ist sogar richtiggehend neidisch eigentlich auf die Freundschaft der drei Fragezeichen untereinander. Das sieht man vor allem im Fall Namenloser Gegner. Da verliert Bob sein Gedächtnis und Skinny Norris nutzt das aus und redet ihm ein, dass er sein Freund wäre, um ihn für seine Zwecke zu benutzen. Mhm. Und man sieht, er rettet Bob am Ende auch das Leben in dieser Folge, dass er schon sich eigentlich nach dieser Freundschaft total sehnt, aber einfach, weil er selber ja dazu nicht in der Lage ist, irgendwie das selber sein Leben strukturiert zu führen und dadurch auch gesunde Beziehungen zu führen, dass er darauf sehr neidisch ist, dass die drei Fragezeichen das haben und ihm richtige Freundschaften verwehrt sind. Aber wie gesagt, er hat immer so andere kleinen Ganoven, mit denen er sich umgibt und andere Typen, die ihn cool finden, weil er halt coole Partys macht, einen Sportwagen fährt und so Dinge. Er ist nie alleine, aber keine echten Freunde, so würde ich es werten.
Mhm. Er kann schon Auto fahren. Finde ich ja krass. Das war keine Frage. Das war nur so für mich.
Feststellung. Ich finde krass, dass wir bisher noch gar keine Frauennamen gehört haben. Gibt es weibliche Charaktere in der Reihe?
Ja, gibt es natürlich unterrepräsentiert, weil wir reden schon von drei männlichen Hauptcharakteren. Mhm. Da ist nicht mehr viel Platz, aber die weiblichen Charaktere, die besten sind, zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie dann aber wenigstens schlagfertig sind und cool sind. Das sind allen voran aus den Klassikerfällen Ellie Jamison, die ja auch einfach ganz frei ist und ihre Sache durchzieht und auch überhaupt keinen Respekt vor den drei Fragezeichen hat, aber im gut gemeinten Sinne. Und vor allem Justus hat ein Riesenproblem mit, wenn er Frauen hat, die ihn nicht schon per se von ihm eingeschüchtert in seinem Wissen sind, sondern die sich einfach mal für ebenbürtig halten. Da kann er ganz schlecht mit umgehen. Die anderen beiden von seinen Detektivkollegen wissen das sehr zu schätzen. Und in den neueren Fällen ist es dann eher Jelena Tschakova, die ihm sehr ebenbürtig ist. Die sitzt im Rollstuhl und spielt Geige, kommt aus sehr gehobenem Elternhaus, hat ein enormes Wissen und hilft ihnen oft auch mal, wenn sie unterwegs sind, mit irgendwelchen Recherchefähigkeiten. Und jetzt in den neuen Kinofilmen wurde ihr sogar noch die Eigenschaft einer Hackerin zugeschrieben. Das ist jetzt aber nicht Buch- und Hörspielkanon, sondern wurde jetzt neu in den Filmen eingeführt. Aber ihre Figur ist eigentlich sehr beliebt, weil es mal sehr gut tut, wenn Justus endlich mal ein Gegenüber hat und sich so ein bisschen in seiner Selbstverliebtheit auch mal gespiegelt sieht. Und er kann sie natürlich überhaupt nicht leiden, weil sie einfach quasi sein Pendant und weiblich ist. Aber das tut der Serie und der Dynamik der Jungs untereinander auch sehr gut, weil sie dann immer alles aufwischen. Das gilt quasi für jede von diesen starken weiblichen Rollen.
Mhm.
Genau, was man noch so sagen muss, wen es natürlich auch noch gibt, ist Tante Mathilda. Das ist natürlich die häufigste wiederkehrende. Gut, ihre Aufgabe ist meistens, die Jungs dazu zu verdonnern, den Schrottplatz aufzuräumen. Sie backt ihnen den Kirschkuchen und ist halt so dieser familiäre Aspekt in dem Ganzen. Aber jetzt vielleicht nicht die Frauenrolle, wo man sagt, super, dass es die gibt für die Mädchen als Vorbilder.
Und kannst du mir noch mal was erzählen über deren Büro? Also wo ist das? Wie sind sie da rangekommen?
Genau, das ist die sogenannte Zentrale. Das ist ein alter, ausrangierter Wohnwagen, ungefähr 10 Meter lang, der den Hauptteil der Serie unter Schrottbergen vergraben auf dem Schrottplatz steht und über den man mit verschiedenen Geheimgängen kann man da reinkommen. Das bekannteste ist das sogenannte kalte Tor. Das ist ein ausrangierter Kühlschrank. Und wenn man bei dem den öffnet und einen Hebel innen drin umlegt, geht die Rückwand weg und dann kann man durch eine Röhre quasi direkt zur Eingangstür und kann dadurch in den Wohnwagen. Dann gibt es aber noch andere geheime Zugänge, wie zum Beispiel aus der Bodenluke führt Tunnel 2 in die Freiluftwerkstatt. Da muss man durch eine Blechröhre durchkriechen. Dann gibt es den Notausgang oben aus dem Oberlicht raus. Also so, es gibt verschiedene Sachen. In den ganz alten Fällen gibt es auch noch einen Eingang durch eine Tür und so weiter. Das ist ganz wichtig für sie, dieses Geheime und Versteckte in der größten Teil der Serie. Zwischendurch, als diese sogenannte Crimebuster-Phase kam, man moderner wurde, musste das alles verschwinden, weil das war irgendwie uncool, da durchzukriechen. Aber mittlerweile sind wir seit der Folge Feuermond wieder dahin zurück, dass die Zentrale unter Schutt wieder begraben ist. Und in dieser Folge wurde sie auch benutzt, tatsächlich als Wohnwagen. Das wurde geschworen, wird nie wieder getan. Jetzt sind wir wieder zu diesem Status quo zurück, dass sie diesen geheimen Rückzugsort haben, den keiner kennen darf, wo sie sich auch vor der Tante Mathilda verstecken können, damit sie nicht schon wieder arbeiten müssen, wo sie auch geschützt sind. Wobei es erstaunlicherweise dafür, dass die Zentrale so gut gesichert und geschützt ist, erstaunlich oft darin doch eingebrochen wird, um irgendwelche Sachen zu entwenden und sie doch so heimlich sind. Das wundert einen dann schon, dass es so viele Gangster gibt, die doch dahinter kommen. Aber genau, und in der Zentrale selber ist halt ihr Archiv, das sie führen. Mittlerweile ist auch ein Computer eingezogen im Laufe der Zeit. Sie hatten früher mal eine Dunkelkammer, die mittlerweile nicht mehr gebraucht wird, um Fotos zu entwickeln. Und sie haben so ein kleines Labor, wo sie dann Fingerabdrücke untersuchen und so weiter. Ein paar Sitzgelegenheiten. Justus schläft ab und zu auch mal da. Und das ist so, dass die Herzseele, wo die eigentliche Kombinationsarbeit geleistet wird. Da liegt dann das Rätsel auf dem Tisch und alle unterhalten sich. Und da findet man sich zusammen, dass man so einen gemeinsamen Ausgangspunkt hat.
Ja, also spätestens jetzt bin ich hooked. Ich bin gerade so richtig zurückgeworfen in meine Kindheit, wo man sich doch auch immer so ein Bandenheim gewünscht hat. Ja. Wie bei den wilden Hühnern oder so. Das war so mein Ort, wo ich auch so einen Bauwagen haben wollte oder sowas. Ah, toll.
Ich glaube, wahrscheinlich ist es bei allen von uns so, dass wir irgendwann mal im Laufe unseres Lebens eine Detektivbande hatten. Mhm. Und genau sowas hat uns leider da gefehlt, so ein geheimes Geheimversteck.
10 Meter langer alter Wohnwagen, also wo kriegt man den auch her?
Ich habe damals mit 8 mit meinem besten Freund ein Detektivbüro gegründet und meine Eltern haben mir dann zum Geburtstag Visitenkarten geschenkt. Der Schnelle und der Schlaue.
Die haben dich gesehen, Nils.
Ja, die haben mich gesehen, aber ich sehe euch und ich sehe, dass wir am Ende dieser Runde sind. Und das bedeutet, jetzt wird es spannend, denn das Codewort für das, was jetzt passiert, lautet Finale.
Das große Finale.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stehe schon so ein bisschen unter Spannung jetzt gerade. Ich glaube auch, dass wir der eigentliche Fall hier sind, Eva.
Ja, vielleicht auch du, Ralf, auf der Suche nach den verlorenen Punkten aus den letzten Folgen.
Ich glaube, dieses Messer aus meiner Seite gehört dir.
Nein, nein, also die Übeltäterin, die bin ich ja wohl nicht.
Sagen wir mal so. Du hast ein paar sehr, sehr leichte Punkte bekommen. Oh,
ja gut, wir gucken einfach mal, wie das jetzt gleich läuft. Ja.
Also ich muss jetzt auch mal ein bisschen reingehen in euer Skinny-Norris-Gespräch hier an dieser Stelle. Denn die Frage ist ja jetzt, wer von euch den entscheidenden Baustein zur Lösung des Falls beitragen wird. Und in unserer Situation heißt das, wer von euch kann jetzt im Finale mit den meisten Punkten glänzen? Wer von euch hat gut genug aufgepasst, um alle Hinweise clever zusammenzuführen? Und genau das finden wir jetzt heraus. Wir haben jetzt nämlich Quizfragen gebaut aus den Dingen, die ihr, liebe Nerds, Eva und Ralf versucht habt beizubringen. Das heißt, ihr werdet ihnen jetzt diese Quizfragen vorlesen. Wir haben die für euch aufgeschrieben und ihr müsst das aushalten, dass die beiden, naja, vielleicht besser oder schlechtere Detektive in diesem Fall sind. Wir fangen an mit Team Ralf, deswegen Eva und Nele würde ich euch einmal aus dem Studio bitten.
Tschüss.
So, große Aufregung, große Spannung. Wir haben wirklich großartige Fragen erstellen können aus dem, was du Ralf beigebracht hast, Annie. Und ich reiche dir jetzt rüber. Hier sind die 5 Fragen. Walte deines Amtes. Und wir sind sehr gespannt, wie Ralf sich schlägt.
Ich bin auch sehr gespannt, wie ich mich schlage.
Ich glaube an dich.
Schön.
Also, Frage Nummer 1. Welcher Detektiv besitzt ein Dietrich-Set?
Das ist Peter Shaw.
Sehr gut. Frage Nummer 2. Wozu erhält Bob Andrews bei seiner Recherche über seinen Vater Zugang?
Zum Archiv der LA Post.
Sehr gut. Frage Nummer 3. In welcher Folge taucht Star Wars auf?
Das ist die Folge, Moment, es ist nicht die Stille der Nacht, sondern die Nacht. Ah, Moment, ich hab's gleich. Die Nacht der Angst.
Leider nicht ganz richtig.
Ach, wie ist es richtig?
Nacht in Angst.
Nacht in Angst. Okay, das ist jetzt hart.
Naja, Nacht der Angst ist Halloween, Nacht in Angst kann jede fürchterliche Nacht sein.
Gut. Aber von 3 Wörtern waren 2 richtig.
Das stimmt. Das kannst du dir immerhin ans Revers heften. Ja.
Nur die falsche Präposition.
Ja, also.
Kommen wir zur Frage Nummer 4. Was haben Justus Jonas Eltern beruflich gemacht?
Moment, Justus Jonas Eltern sind erstmal tot. Die waren Schauspieler. Die waren in Hollywood und haben auf jeden Fall beim Film gearbeitet.
Ist aber nicht das, was hier heute gesagt wurde.
Was wurde denn gesagt?
Sie waren Tänzer.
Tänzer, ah, okay. Gut, ja.
Wie heißt die Regisseurin der 3-Fragezeichen-Hörspiele?
Heike Dine Körting.
Sehr gut und wichtig.
Das waren 5 Fragen. Du hast dich sehr wacker geschlagen, Ralf, muss man sagen. Also.
Ja, das ist nett ausgedrückt. Vielen Dank. Danke.
Ich fand es eine starke Runde. Jetzt müssen die anderen ja erstmal nachlegen. Ich bitte euch beide raus. Vielen Dank dafür. Und zu uns kommen Eva und Nele.
Hallo.
Hallo. So, liebe Eva, liebe Nele, wir haben jetzt 5 Fragen, Nele, die du Eva stellen musst mit den Antworten dazu. Und wir sind gespannt, was bei Eva alles hängen geblieben ist. Also hier, ich überreiche dir die Fragen. Und
ich wollte nur vorweg schon einmal sagen, vielen Dank, Nele, für diesen ganzen Input. Nele hatte, finde ich, die große Stärke, für mich zumindest, in dem genau richtigen Tempo sehr strukturiert alles immer rüberzubringen. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so ordentliche Notizen wie mit Nele als meiner Spielpartnerin. Deswegen vielen Dank.
Match made
in heaven.
Ich
hoffe, ich kann das jetzt auch einlösen hier.
Ja, gerne. Du hast meine Sprachnachrichten zum Glück noch nie gehört. Die sehen ganz anders aus.
Okay.
Wie lautet der korrekte Name des sogenannten Schrottplatzes?
Gebrauchtwagencenter T. Jonas.
Liebe Eva, das ist leider falsch. Kleiner Fehler.
Wie?
Es war nicht das Gebrauchtwagen, sondern das Gebrauchtwarencenter. Tut mir leid.
Ich habe mir die ganze Zeit so einen Haufen kaputter Autos da vorgestellt.
Ja, sind da auch, aber auch noch andere Waren des täglichen Bedarfs. Den Punkt können wir dir nicht geben.
Welches prägnante Kleidungsstück trägt Bob Andrews, während er für die Musikagentur Sex Sandlers arbeitet?
Eine Lederhose.
Korrekt.
Hoffentlich keine bayerische.
Ich glaube nicht. Ich glaube, so eine coole.
Ja, so eine glänzende, so eine schwarze. Ja.
Wie alt waren die drei Detektive vor ihrer Crimebuster-Ära?
12.
Korrekt.
Mit welchem Freund geht Peter gerne surfen?
Oh, irgendwas mit Jeremy?
Das war leider falsch.
Oh,
aber sehr
was
knapp dran vorbei.
Jeffrey.
Ah, oh Mann, das tut mir leid.
Aber irgendwas mit Jill ist doch schönere Kreatur.
Jay, die küssen sich doch auch immer ab.
Für wen arbeitet Skinny Norris in der Folge Der Superpapagei?
Oh, also, es war ein französisch ausgesprochener Name. Und ich weiß noch, dass ich mir irgendwo so ein Accent hingemacht habe, obwohl ich keine Ahnung habe, wo ein Accent hingehört. Victor Eugenie.
Korrekt.
Darf man
Victor
das als, okay, gut.
Ja, als Niederrheinerin darfst du den so aussprechen.
Wow, okay, gut. Dann bin ich jetzt stolz, dass ich wenigstens einen Namen richtig hinbekommen habe.
Der Meister, die Victor Eugenie. Sehr gut. So, das ist ja ganz okay gelaufen, finde ich, diese Runde.
Ja, naja.
Schauen wir erstmal, wie die anderen sich geschlagen haben. Jetzt kommen sie zu uns und dann kommen wir zur Buzzer-Runde. Hier kommen jetzt Ralf und Annie.
Frau Schulz?
Das ist mein Pokerface.
Das sieht nicht sehr pokermäßig aus,
muss
ich sagen.
Der einzige Gesichtszustand, den ich halten kann, nämlich meine Augenbrauen ganz weit hochziehe.
Okay, ist die Freude so groß, ja.
Vielleicht solltest du besser nicht Poker spielen. Das machen wir jetzt auch nicht, denn wir spielen jetzt unsere Buzzer-Runde. Das heißt, ihr beide müsst jetzt schnell sein. Jetzt wollen wir wissen, ob sich das Wissen wirklich schon intuitiv in euch verfestigt hat, ob es zur Muscle-Memory reicht, was ihr hier heute gelernt habt. Und das bedeutet, ihr sitzt beide mit den Händen am Buzzer. Wir testen einmal Eva, dein Buzzer.
Eva.
Sehr gut. Und Ralf, dein Buzzer?
Ralf.
Wunderbar. Eure Buzzer funktionieren. Das heißt, wir können loslegen. 5 Fragen werden gestellt. Wer am schnellsten drückt, darf auch zuerst antworten und antwortet hoffentlich richtig. Und für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. So. Die erste Frage der Buzzer-Runde lautet folgendermaßen. Tante Mathilda backt welchen Kuchen?
Eva.
Kirschkuchen.
Korrekt. Der Punkt geht an Eva. Frage Nummer 2. Der Mühner namens Blacky kostete wie viel?
Ralf.
$5.
Korrekt. Frage Nummer 3. Welches Instrument spielt Jelena Tschakova?
Eva.
Geige.
Richtig, Eva. Geige, der Punkt geht an dich. Frage Nummer 4. Warum ist Bob kurzzeitig mit Skinny Norris befreundet?
Ralf.
Er hat sein Gedächtnis kurz verloren und Skinny Norris sagt ihm, du bist mein Freund.
Korrekt. Richtige Antwort. Und die letzte Frage in der Buzzer-Runde. Konzentration. Wohin führt der Ausgang aus der Zentrale, der Tunnel 2 genannt wird?
Ralf.
Der Ausgang aus der Zentrale führt durchs Dachfenster und auf den Schrottplatz.
Nee, ich habe gefragt, wohin der Ausgang namens Tunnel 2 führt und das ist falsch, was du gesagt hast. Also der Tunnel führt weder durchs Dachfenster und wir brauchen einen anderen Ort, wo der landet.
Ja, jetzt gucken mich hier alle so an, ich hätte jetzt einfach gesagt, raus.
Dann kriegt hier niemand an diesem Tisch diesen Punkt. Der Tunnel 2 führt in die Freiluftwerkstatt.
Okay. Das ist an mir vorbeigegangen. Ja. Freiluft, ich bin eher so ein Stubenhocker.
Ich habe mich fokussiert auf alles, was in der Zentrale
klar,
noch so war.
Klar.
Ja, mit Labor und Archiv. Ja, ja. Aber
Dunkelkammer.
Ja, siehst du?
Ja, danach wurde aber nicht gefragt.
Ja, natürlich.
Danach wurde nicht gefragt.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das traurig, das ist die letzte Frage. Aber naja, sei es drum. Das war sehr ausgeglichen, aber das war jetzt vor allem unsere Buzzer-Runde. Und das bedeutet, wir steuern jetzt mit großen Schritten auf das Fact-Checking zu. Aber ihr wisst, bevor es zum Fact-Checking geht, wollen wir natürlich etwas anderes wissen, nämlich wie ist der bisherige Punktestand?
Wie ausgeglichen ist es
wirklich? Ach, ich möchte das, glaube ich, gar nicht so genau wissen. Doch, natürlich!
So.
Ich
und
auch.
Nach diesen Fragerunden, nach diesen Quizrunden und nach dem, was wir jetzt gerade die ganze Zeit gespielt haben, nachdem wir jetzt euer Wissen getestet haben, gibt es einen vorläufigen Punktestand vor dem Fact-Checking. Und der Punktestand ist, Team Eva, ihr habt 5 Punkte. Und Team Ralf, ihr habt 5 Punkte.
Nicht wirklich. Oh mein Gott. Und Nele versinkt hier schon ein bisschen, weil sie weiß, was jetzt
keine
kommt.
Keine Panik. Nee, das wird alles gut.
Das so. Ist zu spät.
Der Faktencheck.
Und jetzt haben wir eine Situation. Wir haben einen Fehler entdeckt, den ihr beide gemacht habt. Und wir haben, eine Neuerung
das
bei unseren Fehlern
nie.
Im Fact-Checking. Man kann einen Rettungsring werfen. Das heißt, wenn ich den Fehler verlese und man hört den und sagt, ach so, ja stimmt, und will den korrigieren, dann kann man das machen und dann wird der Punkt einem angerechnet. Da ihr beide den gleichen Fehler habt,
ja
müsst ihr jetzt buzzern. Ihr stellt euch jetzt den Buzzer so hin, wie er für euch am schnellsten erreichbar ist. Und wer als erstes meint, seinen Fehler korrigieren zu können, der buzzert und kann das dann machen.
Ist ja auch noch Gleichstand. Das heißt, es geht um alles.
Es geht um alles.
Noch eine Kleinigkeit dazu. Das ist, ihr habt nicht nur beide den gleichen Fehler gemacht, sondern es ist der einzige Fehler, den ihr beide gemacht habt.
Oh mein Gott.
Okay. Bitte noch ein bisschen mehr gucken.
Ja, und es geht um 1 Million Euro.
Gut.
So, das bedeutet.
Du schaffst es, Annie.
Das ganze Spiel entscheidet sich jetzt bei dem Fact-Checking dieser Folge und bei dem Fehler, den ihr beide gemacht habt. Und deswegen komme ich jetzt zu diesem Fehler. Ihr habt gesagt, das habt ihr beide unabhängig voneinander hier erzählt, ihr habt beide gesagt, der Name von Skinny Norris sei Skinny E. Norris.
Annie.
Ich meine auch, ich hätte gesagt Skinner E. Norris. Und das führt nur zu der Abkürzung Skinny. Aber der volle Name ist Skinner, Zweitname E. Punkt und dann Norris als Nachname. Und Skinny ist die Abkürzung.
Möchtest du was anderes sagen?
Nele.
Ich würde einfach raten, es ist E. Skinner Norris.
Und der Punkt geht an Nele. Das E kommt zuerst.
Oh.
Das E kommt zuerst bei Skinny Norris.
Boah, Nele.
Ein Herzschlagfinale.
Guck mal hier. Und dann auch noch richtig was riskiert.
Ein Herzschlagfinale. Wow. Das war ja wirklich sehr aufregend.
Wahnsinn.
Damit haben wir einen finalen Punktestand. Wir haben bei Team Ralf vor dem Faktencheck 5 Punkte, durch den Faktencheck 1 Punkt verloren und dadurch 4 Punkte. Und hier bei Team Eva
Alter.
Den 1 Punkt gerettet und ihr habt 5 Punkte. Und damit ist Team Eva das Gewinnerteam unserer 3-Fragezeichen-Folge.
Herzlichen Glückwunsch.
Der goldene Fun Fact.
Gut gespielt aber. Das war wirklich...
So. Aber was in diesem Format passieren kann, also das ist ja wirklich noch nie passiert, sowohl dass, oh, hier kommt der Pokal, dass beide Nerds denselben Fehler gemacht haben sollen und dann auch noch, also das ist, überfordert mich gerade völlig.
Ja.
Und Nele, hier ist dein Pokal.
Herzlichen Glückwunsch.
Der Battle of the Nerds 3-Fragezeichen-Pokal.
Vielen Dank.
Das war ein Herzschlagfinale. Meine Herren, das war ja wirklich, das war
ja, mein Herz, weiß ich auch gar nicht, wie das gerade schlägt. Ich bin noch völlig überfordert. Und sag mal, wie, also das hier nach diesem Herzschlagfinale, wie geht's euch beiden denn jetzt?
Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck vom Finale. Ich gratuliere euch beiden natürlich zu dem Sieg. Es war super knapp und spannend und ich finde, es hat auch als zweiter Gewinner noch ganz viel Spaß gemacht und war einfach schön, das mal jemandem zu erklären, der noch nicht so in dem Nerdtum drin ist.
Das fand ich auch.
Ich bin auch am Zittern ein bisschen, glaube ich. Ich kann kaum trinken. Ich finde auch, den ersten Namen abkürzen, eine komische Sache.
Ja, es ist wirklich.
Von dem her, ja, nee, ich bin noch sehr, ich kann es noch nicht so richtig.
Du hast noch Buzzer-Stress gerade. Aber nachher, ich, an so einem Pokal kann man sich gut festhalten, sage ich nur noch mal.
Aber was für eine schöne Überraschung das war, dass du nochmal so einen Nervenkitzel bekommen hast, oder?
Total, ja.
Guck mal, gar nicht geplant und...
Zack.
Aber es ist einfach unfassbar, was wir heute alles gelernt haben, was ihr alles gewusst habt, was ihr uns alles erzählt habt.
Ja, und in was für verschiedene Szenen ihr uns reingeworfen habt. Also ich glaube, ich hatte auch lange keine Folge, bei der so viele Bilder in meinem Kopf entstanden sind durch eure sehr plastisches Erzählen. Also vielen Dank dafür.
Es hat total Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Sei nicht enttäuscht.
Nein, gar nicht. Ich hatte eine schöne Zeit in Rocky Beach mit euch.
Das hatte ich auch. Vielen Dank.
Und ich danke euch allen. Ich danke Annie, ich danke Nele, ich danke Eva, ich danke Ralf. Und jetzt gibt es auch noch eine kleine Besonderheit, denn das hier war gleichzeitig auch das Finale der zweiten Staffel Battle of the Nerds. Und dann haben wir ja die ganze Staffel über geguckt, wer gewinnt wie oft und so weiter und so fort. Und da haben wir natürlich jetzt einen finalen, sollen wir es Punktestand sagen, ich weiß nicht genau, wie wir es nennen sollen. Es gibt einen Gewinner dieser Staffel. Oder sagen wir besser, eine Gewinnerin der ganzen Staffel, der zweiten Staffel Battle of the Nerds. Und es ist dieselbe, die auch die erste Staffel Battle of the Nerds gewonnen hat. Und damit ein Applaus an Staffelgewinnerin Eva Schulz.
Herzlichen Glückwunsch, Eva.
Danke, Ralf. Ich bin jetzt selber ganz, also weil, oh, was soll ich sagen? Ich freue mich. Ich habe hier gerade diese Trophäe im Arm.
Müsste jetzt nicht schon längst die Musik anfangen?
Macht mich sehr glücklich. Aber ich bin auch, also diese letzten beiden Folgen waren jeweils so knapp, dass ich mich gar nicht traue, das so richtig zu ownen. Weil ich habe es wirklich sehr auch immer den Nerds zu verdanken, die in meinem Team gespielt haben. Und also was in diesen Spielmechanismen, in diesem Format alles möglich ist, hätte ich vor 7 Folgen jetzt nicht gedacht. Das war schon eine krasse Staffel.
Das stimmt. Ich fand es auch eine krasse Staffel.
Ja, es war eine harte Staffel. Und ich hoffe, dass es nicht die letzte war. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder, Eva.
Ja, sonst würdest du auch nie wieder diese schöne Trophäe hier so glänzen sehen. Guck,
ich habe mir Fotos gemacht, die hänge ich mir zu Hause.
Also ich sehe schon, wir haben in der dritten Staffel die große Rache-Staffel des Ralf Kaspers.
Da, nicht nur die Revanche,
es fängt
schon
an
die
mit Revanche und jetzt kommt die Rache.
Mal sehen,
vielleicht gibt es noch andere Wörter mit R, die
man Ralfs Rache, das klingt doch gut, das machen wir einfach so.
Ralf reicht's.
Ja, Ralf reicht's.
Um ein anderes Franchise zu zitieren.
Na dann,
ich harre der Dinge so lange.
Vielen
und
Dank.
Wir danken dir, Nils. Ja. Also ich kann mir nach wie vor keinen besseren vorstellen, der uns durch diesen Regeldschungel durchführt. Nicht immer zu unserer Zufriedenheit oder Zustimmung, sagen wir es, wie es ist. Manchmal werden hier eindeutige Punkte oder Ausrufezeichen als Fragezeichen interpretiert. Da gehen uns wichtige Fragen und Faktenherde verloren einfach. Aber jetzt gerade, wo ich hier meine Trophäe im Arm halte, Ralf, bin ich wieder sehr...
Ich sag mal so,
nachsehen.
Streng. Aber nett.
Ja. So ist es.
Vielen Dank jedenfalls an alle Beteiligten für dieses tolle Projekt. Ich meine, wir dürfen hier von so schlauen und lustigen Leuten so viel lernen und uns deren Leidenschaft erklären lassen. Das ist schon wirklich ein großer Luxus, finde ich. Danke dafür.
Und drumherum sitzen ja auch so viele schlaue, lustige und übrigens ebenso nerdige Leute und so leidenschaftliche Leute, die hier den Ton machen, die tollen Soundeffekte bauen, die uns fact-checken. Das ist auch wirklich so eine Mammutaufgabe, die Regie führen und. Also vielen Dank. Ich habe wirklich, also Nils, ich weiß noch, als du mir dieses Projekt mal so angetragen hast, hast du gesagt, ich will, dass es einfach für alle Beteiligten so rundum wholesome wird. Und das war es in dieser Staffel. Also vielen Dank.
Naja, es gibt einen Beteiligten, für den es vielleicht nicht ganz so wholesome
wird. Aber das wird es.
Ich werde heute Abend vielleicht ein bisschen weinen, während ich im Bett liege und die drei Fragezeichen höre.
Aber eines Tages wird es auch für dich wholesome, Ralf. Da bin ich ganz überzeugt.
Und deswegen auch nochmal die Bitte an alle, die zugehört haben. Wenn ihr jetzt hier gerade noch bei der Stange wart, wenn das für euch auch ein wholesome Format war, dann teilt es doch gerne noch mit einer anderen Person, wo ihr denkt, die muss auch mal Battle of the Nerds hören. So lange gibt es dieses Format ja noch nicht und wir freuen uns, wenn ganz viele neue Leute davon erfahren.
Und ich glaube, ich fände es auch gar nicht schlecht, wenn ihr uns schreiben würdet, was euch total begeistert, wovon ihr Fan seid und wo ihr so der absolute Supernerd seid und vielleicht, wer weiß, sehen wir uns ja mal.
Oder wo ihr euch gerne mal reinnörden möchtet, weil ihr bisher noch keinen Anfangspunkt gefunden habt.
Oder wo es Sachen gibt, die ihr nie verstanden habt, warum man sich für sowas begeistern kann. Auch das kann natürlich ganz großartig sein, wenn man plötzlich merkt, ach, das steckt dahinter.
Siehst du, und in meinem Kopf gehen gerade schon wieder so viele mögliche neue Folgen auf. Also mal sehen. Mal sehen, wann wir uns hier wieder hören.
Und liebe Leute, das war Staffel 2 von Battle of the Nerds. Alle Folgen, auch aus Staffel 1, findet ihr natürlich in ARD Sounds. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sag mal, bis bald. Battle of the Nerds ist ein Podcast von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur. Moderation und Sparring Eva Schulz und Ralf Kaspers. Showmaster und Notar ich, Nils Bokelberg. Nerds Nele Weihrauch und Annemarie Lütgebüter. Mit einem Gastauftritt von
Bob Andrews. Andreas Fröhlich, mal wieder. Ich schon wieder. Ich bin ja selbst großer Experte auf dem Gebiet Recherche und Archiv. Von daher würde ich sagen, dass Eva und Ralf das doch eigentlich ganz gut gemacht haben, oder? Ob es für ein oder beide reicht, das vierte Fragezeichen zu werden, dazu spreche ich nochmal mit Justus und Peter.
Idee: Maria Lorenz Bokelberg und Nils Bokelberg. Projektleitung Pool Artists: Felix Böhme und Max Finger. Produktion Pool Artists: Milica Tekeljeva, Yunis Rabe, Benjamin Meyer, Jona Rösch und Anastasia Pichtin. Ergänzende Produktion: Jan Schulze, Niklas Stellhorn und Ellen Graber. Redaktion Pool Artists: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Christian Küker, Charlotte Steinbach, Julia Tautz, Jasmin Dahr und Greta Verlag. Fact-Checking: Lara Keilbart und Christian Küker. Redaktion ARD Kultur: Franziskus Wenne. Produktion ARD Kultur: Annemarie Haag. Head of Content ARD Kultur: Christian Costa-Zahn. Executive Producer Pool Artists: Maria Lorenz Bokelberg und Frieda Morische.
Spannende Fälle aus alter Zeit, Knisterkrimis und Hörspielschocker mit großen Stimmen, neue Folgen, neue Fälle, die gibt's in der neuen Staffel Kein Mucks. Dem Krimi-Podcast natürlich mit niemand Geringerem als Schauspieler und Hörspielfan Bastian Pastewka.
Und ganz egal, ob ihr nostalgische Gefühle habt oder neu einsteigt, diesen Podcast, den kann ich euch von Herzen empfehlen. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, jeweils mit einem Hörspiel in voller Länge und zwar einem Krimi aus den ARD-Archiven, kuratiert von Bastian Pastewka selbst. Jede Folge erzählt ja noch zusätzliche Infos, also Kurioses, Interessantes zu dem Hörspiel, zu den DarstellerInnen, zu der Zeit, in der das Hörspiel produziert wurde und. Und das macht das alles extrem unterhaltsam.
Hört ihr jeden Donnerstag neu in ARD Sounds.